Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Amate, die Schlacht von Austerlitz. Ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Wenn wir uns im Zuge dieser Podcast-Episode mit den Napoleonischen Kriegen beschäftigen, sehen wir uns relativ bald mit einem kleinen Problem konfrontiert. Welche soll man da nehmen? Die Auswahl fällt hier relativ schwer, da es einfach unfassbar viele Schlachten gibt, die man sich anschauen könnte und denen Napoleon seinen Ruf als cleverer Feldherr zu verdanken hatte. Zunächst sind da Rivoli und Arcole während seines Italienfeldzugs, die Schlacht an den Pyramiden im heißen Ägypten oder nördlich der Alpen Wagram, Borodino in Russland oder die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, die für die preußische Armee zum Desaster wurde. Der Einfachheit halber entscheiden wir uns daher wohl für die berühmteste, die Schlacht bei Austerlitz, oder wie viele sie nennen, die Schlacht der drei Kaiser. Wer in dieser Schlacht kämpfte, wer gewann und warum ein scheinbarer Anfall von Schwäche zwei Kaiser in die Falle lockte, darum geht es heute. Kapitel 1: Was bisher geschah? Der dritte Koalitionskrieg. Beginnen wir zunächst mit den Vorgeschehnissen der Schlacht von Austerlitz. Um genau zu sein, beginnen wir ein Jahr zuvor. Und zwar genau ein Jahr zuvor, nämlich am 2. Dezember 1804 in Paris. An diesem Tag war ganz Frankreich und auch der Rest Europas in hellem Aufruhr und alle blickten sie auf die große und prächtige Kathedrale von Notre-Dame, in der an diesem Tag ein Spektakel über die Bühne gebracht wurde, das Geschichte schreiben sollte. An diesem Tag wurde Napoleon Bonaparte, vormals erster Konsul auf Lebenszeit, zum Kaiser der Franzosen gekrönt. Fortan würde er das Land als Napoleon I. regieren. Für die europäischen Großmächte und die Royalisten, also die Anhänger der alten Monarchie, war dies ein beispielloser. Napoleon war nun einmal kein Mann aus großem Hause. Seine Familie war zwar adelig gewesen, doch besaß sie bei weitem nicht den Ruf und die glanzvolle Historie, den die Bourbonen oder andere alteingesessene Adelshäuser vorzuweisen hatten. Kurz gesagt, für sie war Napoleon nichts weiter als ein Emporkömmling, ein Thronräuber, der sich zu einem Amt aufschwang, das ihm von Rechten her gar nicht zustand. Er verkörperte die Revolution. Und das gefiel den Großmächten Europas überhaupt nicht, was schnell zu Spannungen führte. Die erbittertsten unter seinen Feinden waren dabei natürlich die Briten. Für diese war das Ganze nicht nur eine persönliche Feindschaft mit Napoleon selbst, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, waren Frankreich und Großbritannien schon immer nicht unbedingt die besten Freunde gewesen, wenn man es mal beschönigend ausdrücken möchte. Zwar hatte man 1802 den Frieden von Amiens geschlossen, doch war es jedem mit Verstand klar gewesen, dass dieser nicht lange Bestand haben würde. Wenn man so wollte, war dieser Frieden nur ein verlängerter Waffenstillstand. Schon im Mai des darauffolgenden Jahres erklärte Großbritannien Frankreich erneut den Krieg. Doch gerade auf dem europäischen Kontinent passierte nicht besonders viel. Die französischen Märkte wurden für britische Waren gesperrt und die Briten erbeuteten französische Handelsschiffe. Die Briten eroberten die französischen Kolonien, die für Napoleon sowieso nie eine wirklich besonders hohe Priorität besessen hatten, und er besetzte dafür das Kurfürstentum Hannover, das von den Briten in Personalunion mitregiert wurde. Man konnte also sagen, es glich mehr einem Belauern als einem richtig aktiv geführten Krieg. Die Briten wussten ganz genau, dass sie sich auf dem Festland nicht mit der französischen Armee messen konnten. Das hatten sie bereits 1794 in Flandern erlebt, als sie einen erfolglosen Feldzug gegen die Revolutionsarmee geführt hatten. Auf der anderen Seite hatte Napoleon jedoch keinerlei Handhabe gegen die Briten, da er erst einmal den Ärmelkanal überschreiten musste, um sich den Briten auf offenem Feld zu stellen. Und naja, die Royal Navy galt nicht ohne Grund als die beste Marine ihrer Zeit. Im Oktober 1805 sollten sie das auch unter Beweis stellen, als sie die französisch-spanische Flotte bei Trafalgar vernichteten und die französischen Invasionspläne damit zunichte machten. Nichtsdestotrotz hatte Napoleon vor dem Verlust der Flotte eine relativ große Armee an der Küste des Ärmelkanals postiert. Um jederzeit eine Invasion starten zu können, sollten sich die maritimen Vorherrschaften der Briten jemals durch irgendwen brechen lassen. Ob er nun wirklich damit gerechnet hatte, dies zu schaffen oder nicht, darüber wird oft noch diskutiert. Im Januar 1805 schlossen Österreich, Russland und Britannien ein Bündnis miteinander. Man stellte Forderungen an Napoleon, darunter die Wiederherstellung des Königreichs Piemont-Sardinien, die Auflösung und Räumung Italiens, zu dessen König sich Napoleon hatte krönen lassen, und ebenso die Auflösung der Batavischen Republik. Sollte Napoleon sich weigern, all dem zuzustimmen, drohte der britische Premierminister, Russland und Österreich finanziell zu unterstützen. Im August des Jahres ratifizierten sie dieses Bündnis, nachdem Napoleon die Forderungen natürlich zurückgewiesen hatte. Einzig und allein Preußen konnte die dritte Koalition nicht für sich gewinnen. Napoleon hatte nun keine Wahl mehr. Er zog seine Truppen von den Küsten Frankreichs ab und sandte sie ostwärts. Es war mittlerweile klar gewesen, dass es zum Krieg kommen würde. Und gegen die Briten hatte er nach wie vor keine Handhabe. Seine einzige Möglichkeit bestand nun darin, die Verbündeten der Briten auf dem Festland aus dem Krieg zu drängen. Die Franzosen überquerten am 25. September 1805 den Rhein, nur zwei Tage nach der Kriegserklärung durch die Österreicher. Es kam zu einer Reihe an Gefechten, die die Franzosen für sich entscheiden konnten. Karl Mack von Leiberich, der Kommandeur der Österreicher, musste sich zurückziehen, um eine Umzingelung zu verhindern, was ihm jedoch im Endeffekt misslang. Bei Ulm wurde seine Armee eingeschlossen und schon im Oktober musste man die Waffen strecken. Von knapp 72.000 Mann der österreichischen Armee kamen 12.000 um oder wurden schwer verwundet. 48.000 gerieten in Gefangenschaft. Gerade einmal 12.000 verließen das Feld mit einem Durchbruchsversuch, was, wenn man bedenkt, dass ihre Moral arg gelitten haben musste, einem Totalverlust der Armee gleichkam. Es folgten weitere Gefechte und die Österreicher mussten immer weiter weichen. Sie waren völlig überrumpelt worden von der Schlagkraft der französischen Grande Armee und von der Geschwindigkeit, mit der diese vorrückte und dem besiegten Feind nachsetzte, was nicht zuletzt an den unabhängig handelnden Armeekorps lag, die sich selbst versorgten, und daran, dass man Ruhetage vom Marschieren einfach wegließ, wenn es nicht nötig war zu rasten. Die Russen standen derweil bei Braunau am Inn, von wo sie sich jedoch zurückzogen, als sie von der Niederlage Max Wind bekamen. Sie hatten rechtzeitig erkannt, dass sie Napoleon alleine nicht gewachsen waren. Mitte November 1805, keine zwei Monate nach Kriegserklärung, zog Napoleon in der österreichischen Hauptstadt Wien ein und besetzte es kampflos. Russen und Österreicher zogen sich derweil immer weiter zurück, um sich zu vereinigen. Die Franzosen folgten ihnen nach Mähren, um ihnen eine letzte Entscheidungsschlacht aufzuzwingen. Napoleon wollte die Koalitionspartner schnell ausschalten und den Feldzug so beenden. Zum einen wollte er sich dann wieder den Briten zuwenden, sollte es möglich sein. Zum anderen befürchtete er, die Preußen könnten sich doch noch für einen Kriegseintritt entscheiden und er wollte ihnen mit einem Sieg über Russland und Österreich zuvorkommen. Kapitel 2: Die Ausgangslage. Nach all den Erfahrungen, die vor allem die Österreicher gemacht hatten, zögerten sie und ihre russischen Alliierten jedoch, ihnen die Schlacht auch wirklich zu liefern. Man mochte Napoleon vielleicht nicht besonders, wenn man es denn diplomatisch ausdrücken wollte, doch man war nicht dumm oder naiv genug, um den Mann und seine Armee zu unterschätzen. Man wusste durchaus, dass der Kaiser der Franzosen zu einigen imstande war und auch die Armee des Kaisers hatte ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Aber Napoleon brauchte diese Schlacht, und zwar dringend. Es war bereits Anfang Dezember und im Winter führte man zur damaligen Zeit nur sehr ungern Feldzüge. Er musste sich also etwas einfallen lassen, um die Österreicher und Russen zur Schlacht zu bringen. Napoleon hatte auch schon einen Plan, wie er das anstellen sollte. Er zeigte sich den Österreichern und Russen gegenüber vermeintlich verwundbar. Zu diesem Zeitpunkt war Napoleon im Besitz der Anhöhe bei Austerlitz, dem Pratzeberg. Ein hohes Plateau, das das gesamte Schlachtfeld und die umliegende Gegend dominierte. Er machte den Alliierten mehrere scheinbar verzweifelte Friedensangebote, um den Eindruck von Schwäche zu erwecken, und räumte gleichzeitig die Anhöhen, die natürlich sofort von den Russen und Österreichern besetzt wurden. Warum eine solche Anhöhe für einen Feldherrn einen enormen Vorzug boten, müssen wir wahrscheinlich nicht erklären. Auf diese Thematik sind wir schon in etlichen Folgen eingegangen, daher hier nur eine kurze Zusammenfassung. Die Anhöhe bot eine bessere Übersicht über das Schlachtgeschehen und eine Armee, die einen Feind auf einem Berg oder einem Hügel bekämpfen will, muss erst einmal Energie aufbringen, um diesen Hügel zu erklimmen. Kurz gesagt, eine Anhöhe bietet viele Vorteile. Und die Tatsache, dass Napoleon diese räumte, muss in Kombination mit den Friedensangeboten durchaus so gewirkt haben, als fürchte Napoleon die Schlacht und mache sich für den Rückzug bereit. Tatsächlich hatten die Österreicher und Russen einen weiteren kleinen Vorteil, denn mit 85.000 Mann waren sie den 73.000 unter Napoleon zumindest zahlenmäßig überlegen, wenn auch in keinem allzu bedeutenden Ausmaße. Lieber Hörer, wir danken für die tatkräftige Unterstützung auf Patreon. Wenn auch du uns unterstützen möchtest und Einfluss auf neue Folgen und Ideen haben möchtest, geh auf patreon.com/godsrage. Danke und gute Unterhaltung weiterhin. Doch auch etwas anderes spielte Napoleon und seinem Plan, seine Gegner in die Schlacht zu verwickeln, in die Hände. Die russische Armee wurde von zwei Männern befehligt. Auf der einen Seite war da Michael Kutusow, ein erfahrener und vorsichtiger Kommandeur, der Napoleons Talent durchaus einzuschätzen und zu respektieren wusste. Auf der anderen Seite stand Zar Alexander I. von Russland. Dieser war seit 1801 der Zar und zum Zeitpunkt der Schlacht gerade einmal 27 Jahre alt. Natürlich war er erpicht darauf, sich auch militärisch zu beweisen, und dafür bot ihm eine Schlacht, vor allem eine Schlacht gegen Napoleon, der zu diesem Zeitpunkt bereits berüchtigt war, eine willkommene Gelegenheit, die er sich nicht entgehen lassen wollte. Trotz Kutusows Warnungen, vorsichtig zu sein, drängte Alexander auf den Kampf gegen den Feind, dem er somit, ohne es zu wissen, in die Karten spielte. Der Plan der Österreicher wurde noch in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember vorbereitet und erst nach Mitternacht allen Generälen vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war der Feldzug schon mehrere Monate lang gegangen. Die Generäle hatten viele Mühen auf sich genommen und waren demnach erschöpft. Wie aufnahmefähig und wie konzentriert sie zu dieser späten Stunde noch gewesen sein mochten, könnt ihr euch vielleicht denken. Zumal es zu einer solchen Uhrzeit auch nicht mehr besonders viel Zeit für Einwände und Planänderungen gab. Tatsächlich soll General Kutusow bei der Vorstellung der Schlachtpläne vor versammelter Mannschaft sogar eingeschlafen sein. Womöglich sollte sich dies am kommenden Morgen noch rächen. Napoleons Generäle hatten die Pläne gegen 8:30 am Vorabend erhalten und hatten somit zumindest die Möglichkeit gehabt, zeitig schlafen zu gehen. Also zumindest, wenn am Vortag einer entscheidenden Schlacht wirklich an erholsamen Schlaf zu denken ist. Die Österreicher hatten einen relativ einfachen Plan. Sie hatten erkannt, dass die rechte Flanke Napoleons deutlich schwächer war als der Rest der Armee, konnten jedoch nicht ahnen, dass dorthin Verstärkung unterwegs war. Sie wollten Truppen von der Anhöhe abziehen und eben diese Flanke in Angriff nehmen und in einer großen Attacke schnell aufreiben. Wäre dies erst einmal geschafft, wollten sie nach rechts schwenken und die gesamte Armee der Franzosen der Länge nach aufrollen und somit entscheidend schlagen. Eines wussten sie jedoch nicht. Dieser rechte Flügel der Franzosen war nicht ohne Grund so schwach. Napoleon hatte genau mit diesem Plan der Alliierten gerechnet, beziehungsweise hatte ihn provoziert. Während die Alliierten ihre Truppen also darauf vorbereiteten, den rechten Flügel Napoleons anzugreifen, sammelte dieser einen Großteil seiner Armee im Zentrum, wo er sie konzentrierte. Hierbei kam ihm auch das Wetter zugute. Am Morgen der Schlacht war es kalt. Die Temperatur lag nicht weit über Null. Am Tag zuvor war es bereits bewölkt gewesen. Und an diesem Tag brachten die Wolken Regen. Und das Gebiet, das schon bald die Schlacht von Austerlitz sehen würde, hatte dichten und trüben Nebel erhalten, der Napoleons Absichten zu einem großen Teil weiter verbarg. Die Österreicher und Russen waren also ihres Vorteils auf der Anhöhe beraubt. Der vorher bereits angesprochenen guten Übersicht über das gesamte Schlachtfeld und die Armee des Gegners. Doch trotz der schlechten Sicht hielten sie an ihren Plänen für das Gefecht fest. Sie wollten Napoleon besiegen und von seinen Nachschubrouten Richtung Wien abschneiden. Napoleons Schlachtplan hing nun von drei entscheidenden Faktoren ab. Erstens mussten die Österreicher auf seine Falle hereinfallen und den rechten Flügel auch wirklich angreifen. Zweitens musste er hoffen, dass die rechte Flanke lange genug hielt oder die Verstärkung für diese bald eintraf. Und drittens musste er seinen Gegenschlag entschlossen führen und die Österreicher und Russen auf dem falschen Fuß erwischen. Kapitel 3. Die Dreikaiserschlacht beginnt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Die Schlacht von Austerlitz, oder die Dreikaiserschlacht, wie man sie auch gern nennt, beginnt am Morgen des 2. Dezember 1805 gegen 7 Uhr. Die Österreicher machen den Anfang und schicken ihre Vorhut den Pratzberg hinab. Wie Napoleon es beabsichtigt hatte, marschieren sie auf den rechten Flügel des kaiserlichen Heeres zu. Dort hatten sich die Franzosen bei den Dörfern Tellnitz und Skolnitz positioniert und erwarteten den Angriff bereits. Etwa eine Stunde später setzten sich dann auch das Gros der Alliierten in Bewegung, um die Flanke anzugreifen. Wie diese Verzögerung zustande kam, ist nicht einfach zu sagen. Entweder waren die Befehle nicht eindeutig oder der Nebel hat viele Generäle zum Abwarten bewogen. Vielleicht war auch die späte Lagebesprechung nur einige Stunden zuvor, bei der viele Generäle übermüdet gewesen waren, mit an der Verspätung schuld. Napoleon kam diese unerwartete Verzögerung gerade recht. Denn während sich die größten Teile des Heeres seiner Gegner in Bewegung setzten, kam Marschall Louis-Nicolas Devaux immer näher zum Schlachtfeld und verstärkte schon bald die rechte Flanke gegen die Alliierten, die nun antraten, um diese zu brechen. Davos Männer waren dabei jedoch mit Sicherheit nicht mehr die frischesten. Immerhin hatten sie eine beachtliche Gewaltmarsch hinter sich gebracht. In gerade einmal 2 Tagen hatten sie etwa 70 Meilen zurückgelegt, um rechtzeitig zur Schlacht einzutreffen und sich den Truppen Napoleons anzuschließen. Dies alleine war schon eine enorme Leistung, die man sich als normaler Mensch kaum vorstellen kann oder überhaupt vorstellen möchte. Davos Männer warfen sich sofort in die Schlacht, und es gelang ihnen relativ bald, das Dorf Tellnitz zurückzugewinnen, das die Russen bereits erobert hatten. Lange hielten sie dieses jedoch nicht, da die alliierte Kavallerie sie wieder zurückdrängte. Zusammen brachten es General Legrand und Devaux auf dieser Flanke nun aber immerhin auf knappe 20.000 Mann. Diese verteidigten diese Flanke nun und waren absolut nicht gewillt, ihre Stellung zu verlassen. Die Soldaten, die dort standen, kämpften tapfer und mit einer geradezu wahnwitzigen Sturheit, an der sich Russen und Österreicher förmlich die Zähne ausbissen. Besonders das Dorf Sokolnitz war dabei hart umkämpft. Dort hatten sich die französischen Soldaten in einem kleinen Schloss verschanzt, das auch heute noch existiert, jedoch mittlerweile in ein Altersheim umgewandelt wurde. Die Soldaten der Grande Armée hatten dort also eine relativ starke Stellung eingenommen, die sich nur schwerlich erobern ließ und in der man sich auch gegen einen starken Feind relativ lange halten konnte, solange einem nicht die Munition ausging. Langsam aber sicher verschwand auch der Nebel und ließ einen Blick auf das Schlachtfeld zu. Als Napoleon schließlich sah, dass sich die Einheiten auf dem Pratzeberg gelichtet hatten und sich ein großer Teil der Armeen auf seiner eigenen rechten Flanke in Kämpfe verwickelt hatte, begann er seinen Gegenangriff. General Soult's Korps sollte einen Gegenangriff einleiten. Ihm folgte der Rest und insgesamt setzten sich 2 ganze Divisionen nun in Bewegung. Für die österreichischen und russischen Befehlshaber muss es ein Schock gewesen sein, als der Dunst des Nebels fort war und sie die Masse an französischen Soldaten sahen, die da auf sie zukamen. Wie eine Walze bewegte sich diese Armee vorwärts und schob sich immer weiter den Pratzeberg hinauf. Natürlich kostete der Aufstieg eine Menge Kraft und zehrte an der Ausdauer eines jeden Soldaten, ganz gleich, wie motiviert diese auch sein mochten. Doch bei dieser Masse an Truppen wirkte das nur wie ein kleiner Trost für die Alliierten, um nicht zu sagen, ein verschwindend geringer. Zu dieser Zeit stand das alliierte Zentrum dort auf dem Berg, genau dort, wohin sich Napoleons Truppen hinbewegten, und für die Alliierten muss in diesem Moment klar gewesen sein, was der Plan des Kaisers gewesen war. Sowohl die Österreicher als auch die russischen Einheiten unter Kutusow waren darauf nicht vorbereitet und wurden völlig überrumpelt. Wie Napoleon es erwartet hatte, erwischte er sie auf dem falschen Fuß. Schnell versuchten diese, eine Verteidigungslinie zu errichten, um sich der neuen Bedrohung zu stellen. Doch dafür hatten sie kaum Zeit und auch nicht die Truppenstärke. Was folgte, waren 2 lange Stunden des Kampfes. Ein wirklich blutiges Gefecht, das schließlich noch schlimmer wurde, als den Infanteristen die Munition ausging. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch eine Waffe, das Bajonett. Beide Seiten stürzten sich wütend und wie in Raserei aufeinander und versuchten sich im Handgemenge gegenseitig niederzustechen. Hierbei hatten die Franzosen alle Trümpfe in ihren Händen. Sie waren dort auf der Anhöhe deutlich in der Überzahl. Schließlich hatte Napoleon seine Truppen konzentriert und für diesen einen Schlag zusammengezogen. Gleichzeitig waren die Soldaten Frankreichs exzellent ausgebildet, hochmotiviert und besaßen obendrein eine ungeheure Disziplin, die sie selbst unter enormer Belastung weiterkämpfen ließ. Nach besagten 2 Stunden hatten sie die Russen zurückgeworfen und die Anhöhe völlig unter ihre Kontrolle gebracht. Für die Russen und ihre österreichischen Verbündeten wurde das Gefecht nun sehr gefährlich, denn beide Flügel waren voneinander getrennt, als die französische Armee einen tiefen Keil zwischen sie trieb. Auf ihrem linken Flügel, also dem Teil, der gegen den rechten französischen kämpfte, waren sie immer noch mit Davout und Legrand beschäftigt. Wie sie dort in einer Schlacht hielten und auf dem rechten alliierten Flügel kam es zu einem Gefecht der Kavalleristen. Marschall Murats Kavallerie gelang es, die feindliche Reiterei zurückzudrängen und ein russisches Abteil, das die Franzosen umgangen hatte und deren Rücken bedrohte, wurde von schweren, konzentrierten Artilleriefeuer zur Umkehr gezwungen. Der vorpreschenden französischen Kavallerie unter Murat folgten Teile der Infanterie, die mehr und mehr Boden für sich gewinnen konnten. Die Russen versuchten einen letzten Gegenangriff mit der Garde des Zaren, geführt von Großherzog Konstantin selbst, um die Anhöhen wieder unter ihre Kontrolle zu bringen und die Niederlage noch abzuwenden. Der Angriff glich bereits an Verzweiflung, doch zumindest gelang es der Elite-Kavallerie, den Franzosen noch schwere Verluste beizubringen. Liebe Hörer, wenn auch ihr euren Körper und Willen stärken wollt, dann nutzt im Training die Nahrungsergänzungsmittel aus Deutschland von godsrage.com. Dort bekommt ihr alles, was das Sportlerherz begehrt, und mit dem Code Valhalla spart ihr zusätzlich 10%. Danke und nun zurück zur Schlacht. Napoleon konterte diesen Angriff jedoch relativ schnell. Auch er besaß seine eigene Einheit von Elite-Kavallerie, die er den Russen entgegensandte. Schließlich waren es die französischen Reiter, die hier im Kampf die Oberhand gewannen. Als die Gefechte um die Anhöhe endgültig entschieden waren, ließ Napoleon einen Teil seiner Leute nach Süden umschwenken. Dort wurde noch immer heftigst um Sokolnitz gekämpft. Die alliierten Truppen gerieten dort nun weiter in Bedrängnis. Schließlich hatten sie sich nun von zwei Seiten gegen französische Kräfte zu verteidigen, die noch dazu deutlich stärker waren als sie selbst. Doch etwas anderes blieb ihnen kaum übrig. Sie mussten kämpfen, denn einen Rückzug gab es nicht mehr. In ihrem Rücken befand sich ein zugefrorener See, der ihnen den Fluchtweg abschnitt. Sie mussten kämpfen oder sich ergeben. Schließlich versuchten es viele Männer trotzdem, über die Eisschicht des Sees zu entkommen. Sie waren so verzweifelt und verängstigt, dass sie vor den Franzosen davonrannten und hofften einfach, dass das Eis dick genug sei, um sie zu tragen. Wir erinnern uns, die Temperaturen sollen an diesem Tag über Null, etwa bei 5 Grad Celsius, gelegen haben. Es war also nicht unwahrscheinlich, dass man im Eis einbrechen würde. Tatsächlich hatten sie Glück. Und das Eis trug sie, sodass sie fliehen konnten. Ganz so einfach wollten die Franzosen sie dann aber doch nicht entkommen lassen. Sofort richteten sie ihre Kanonen neu aus und beschossen damit die gefrorene Oberfläche des Sees. Für die Männer begann nun ein tödliches Wettrennen. Einige wurden von den Kugeln getroffen und buchstäblich in Stücke gerissen. Andere ertranken. Zwischen 200 und 300 Soldaten sollen so gestorben sein. Und damit war die Schlacht geschlagen und die Österreicher und Russen besiegt. Und dies sollte weitreichende Folgen haben. Kapitel 4: Das Nachspiel. Napoleons Streitkräfte hatten der Armee der Alliierten einen schweren Schlag zugefügt. 6.500 Russen und Österreicher waren in der Schlacht gefallen. Über 11.000 verwundet. Weitere 11.000 wanderten in französische Kriegsgefangenschaft. Napoleon dagegen hatte 1.300 Mann verloren und knappe 7.000 Verwundete zu beklagen. Hinzu kamen noch etwa 600 Mann, die in feindliche Gefangenschaft geraten waren. Für die Alliierten waren dies herbe Verluste, die eine Fortsetzung des Krieges undenkbar machten. Sie hatten knapp ein Drittel ihrer gesamten Armee verloren. Die Russen zogen sich zurück und es kam zu Friedensverhandlungen mit Österreich, die härter kaum hätten sein können. Zunächst hatten die Habsburger die Niederlage mit klingender Münze bezahlen müssen. Napoleon verlangte sehr hohe Reparationsschäden, die Österreichs Wirtschaft sehr belasteten. Gleichzeitig waren die Österreicher gezwungen, große Teile ihres Gebiets abzutreten. Tirol und weitere Ländereien rund um die Alpen gingen an Bayern, das als neu gegründetes Königreich mit Frankreich im Bunde stand. Das Breisgau ging an das Kurfürstentum Baden, das sich ebenso an den französischen Kaiser band. Weitere Teile gingen an das neue Königreich Württemberg. Den schlimmsten Verlust an Gebieten verzeichneten sie wohl im Süden. Die Gebiete rund um Venetien, Istrien und Dalmatien gingen an das Königreich Italien, das, wie gesagt, von Napoleon als König regiert und damit de facto zum französischen Kaiserreich gehörte. Diese Gebiete hatte Österreich erst 1797 durch den Frieden von Campo Formio erhalten, nachdem sie Napoleon auf dessen ersten Feldzug in Italien geschlagen hatten. Die österreichische Monarchie verlor durch diesen Frieden von Pressburg ein Sechstel seiner Bürger und ein Siebtel seiner Staatseinnahmen, was zur Belastung der Wirtschaft noch weiter beitrug. Viel schlimmer war wahrscheinlich jedoch der Verlust an Einfluss in den deutschen Landen. Österreich war jahrelang die bestimmende Macht, die in den deutschen Gebieten den Ton angegeben hatte. Schließlich war Franz II. Auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen gewesen. Doch der Niederlage musste dieser zustimmen, als Napoleon die Herren von Bayern und Württemberg zu Königen erhob und musste deren Souveränität anerkennen. Gleichzeitig konnte Napoleon nun die deutschen Staaten an sich binden. Dafür fasste er sie im sogenannten Rheinbund zusammen, dem sich immer mehr Fürstentümer Deutschlands anschlossen. Diese wurden somit de facto zu Vasallen, die auch Truppen für Napoleons Feldzüge stellen mussten. So hatte beispielsweise Bayern, das nun Königreich war, 30.000 Mann zu stellen. Später nutzte er diesen Einfluss, um sein Gesetz, den Code Civil, überall in den dortigen Staaten einzuführen, wo dieser noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt. Die Gründung des Rheinbunds verleitete Franz II. Dazu, die Krone des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches niederzulegen und dafür das österreichische Kaiserreich auszurufen. Fortan sollte dieser als Kaiser Franz I. regieren, wobei dieses Kaiserreich kaum mehr als ein Jahrhundert überdauern sollte. Zu einem Kriegseintritt Preußens war es nicht gekommen. Napoleon hatte sie mit dem Kurfürstentum Hannover fürs Erste zufriedengestellt und aus dem Konflikt herausgehalten. Russland hatte derweil keinen Frieden mit den Franzosen geschlossen, doch es hatte einfach keine Truppen mehr, um den Kampf gegen Napoleon weiterzuführen. Erst im darauffolgenden Jahr sollte es für die Russen eine weitere Möglichkeit geben, sich gegen Napoleon zu beweisen. An der Seite der Preußen kämpften sie in mehreren Gefechten. Jedoch ging auch dieser Krieg verloren. Noch bis heute gilt die Schlacht von Austerlitz als die wohl berühmteste und vielleicht auch beste Schlacht Napoleons, die er selbst auch als seine schönste bezeichnete. Vielleicht war sie sogar die ruhmreichste Schlacht, die Frankreich je geschlagen hatte. Doch diese Einschätzung bleibt einem jedem selbst überlassen. Die Franzosen waren stolz auf diesen Sieg. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Name Austerlitz von da an Straßen, Schiffe der Marine und auch eine berühmte Brücke in Paris zierte. Und dies teilweise bis heute noch. Mit einer geschickten Täuschung war es Napoleon nicht nur gelungen, die Österreicher und Russen zu einer Schlacht zu zwingen, die er so unbedingt wollte, sondern auch noch diese dann zu gewinnen. Indem er den Angriffsplan der Österreicher erahnte, konnte er diese kontern und schlagen. Und was lernen wir daraus? Kenne deinen Gegner und kenne dich selbst. Dann wirst du auch in 100 Schlachten nicht in Gefahr geraten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.